Hallihallo. Ich freue mich erstmal wieder bei euch zu sein. Das hat ja die letzten 4, 5 Male leider nicht geklappt. Aus verschiedenen Gründen. Frau in der Klinik, Schmerzklinik, migrierende Patientin, Hunde krank, ich krank, alles. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich freue mich natürlich hier zu sein. Bekannte Gesichter, noch bekanntere Gesichter mal zu sehen. Als erstes erstmal. Irgendwann rief Schwiegervater mich an. Das ist ja dann schon vor dem ersten Mal, wo wir herfahren wollten. So ungefähr vor 3, 4 Monaten gewesen. Und sagte, pass auf. Lies dir mal Nehemia durch und dann denkst du dir da mal was aus, was du da mal so predigen kannst drüber. Das habe ich auch alles gemacht. Das habe ich auch die ersten 3 Male schon auf dem PC fertig gehabt. So, jetzt war ich gestern Abend im Bett, ungefähr um 9:30 ungefähr, und habe mir gedacht, ach komm, du frischst die ganze Geschichte nochmal auf, nimmst dir nochmal die Bibel und liest dir Nehemia nochmal durch. So, und ich habe eins von meinem Schwiegervater gelernt, wenn der Heilige Geist zu dir spricht, dann machst du das auch. So. Und dann kam ich zu einer Stelle, zu der komme ich nachher noch. Und dann war in mir drinne, das, was du aufgeschrieben hast, das brauchst du gar nicht machen. Das machst du auch nicht. Und ich denke mir, wie soll ich das machen? Ganz ehrlich, ich habe die ganze Geschichte fertig gemacht. Das waren irgendwie richtig Arbeit und Fleiß drinne. Da ging es halt wirklich darum, und das kann ich ja kurz anreißen, ohne zu viel zu verraten. Das würde ich dann wahrscheinlich nächstes Mal machen, weil ich habe sie abgespeichert, von daher. Es ging im Grunde genommen bei meiner Predigt für Nehemia einfach darum, dass gerade in dem Buch Nehemia zeigt, wie Menschen sind. Also wenn man sich das so überlegt, da kommt jemand, der baut alles wieder auf, der gegen alle Widrigkeiten, wo mein Schwiegervater nochmal zukommt nachher, baut er die Mauer wieder auf mit einem Schwert in der Hand und eine Hand baut und eigentlich ist alles gut. Dann Esra hält sogar noch ein Gebet, wie, wo, was alles jetzt passiert und wie die Menschen sich vorher verhalten haben. Und was machen die Menschen? Nehemia ist ein halbes Jahr, ja, das steht jetzt ja leider nicht genau drin, weg. Und sie machen genau das, was eigentlich nicht in Gottes Sinne ist. So. Und da wollte ich darauf hinaus, weil das zieht sich so wie so ein roter Faden durch die Bibel, dass wir Menschen eigentlich, ich sag mal, Wunder erleben. Ob das jetzt in den 4 Evangelien waren, wo Jesus Leute geheilt hat und da Leute trotzdem noch beigestanden haben und gesagt, ja, das weiß ich nicht so genau, ob das jetzt eine Heilung war, da, ob der nicht da mit irgendwelchen fremden Mächten in Verbindung ist oder was auch immer. So. Und das wäre eigentlich das ursprüngliche Thema gewesen. Aber dann bin ich heute Morgen um 6 aufgestanden und habe mich hingesetzt mit meinem Büchlein, das ich mir irgendwo mal gekauft habe. Und habe da einfach meine Gedanken mal runtergeschrieben und ich hoffe, ihr könnt den Gedanken folgen, was ich da aufgeschrieben habe und versuche euch zu vermitteln. Als erstes, bevor ich anfange zu predigen, möchte ich kurzes Zeugnis geben. Das haben wir vor 2 Wochen hatten wir bei uns in der Gemeinde einen Zeugnisgottesdienst, wo Leute Zeugnis geben und im Grunde genommen da nur Lobpreis ist, Zeugnis geben und dann halt ganz am Schluss noch gebetet wird. Damit man auch mal hört, was andere Leute erleben und wie sie es mit Gott erleben. Bei mir war es so, ich habe auch unseren Pastor gesagt, ich möchte auch gerne Zeugnis geben. Und zwar, es ist bei mir im Leben, ich bin ja noch jetzt 5 Jahre bekehrt und war also ungefähr 40 Jahre vorher nicht bekehrt. Und da war es halt immer so, in meinem Leben war es oftmals so, dass ich dazu geneigt habe gesagt, das würde ich nie machen, das mache ich nicht. Nee, das würde ich nie tragen, das würde ich nicht machen, das würde ich nicht essen. Und irgendwann in meinem Leben kam es dann dazu, dass ich dann wieder sagen musste, ja, okay, finde ich doch gar nicht so schlimm, möchte ich doch machen oder würde ich doch essen oder würde ich doch anziehen. Und seit ich Christ bin, weiß ich ja, wo das herkommt, dass ich es irgendwann machen würde. Und wir neigen immer dazu, oder manche, ich will jetzt nicht jeden das pauschalisieren, aber viele neigen dazu, einfach dieses Menschliche zu sagen, nee, das würde ich nie machen, das würde ich nie machen. Bei meinem Leben war es so, ein guter Freund von mir fuhr ein Motorrad. Und ich habe ja dann im christlichen Motorraddienst angefangen. Da komme ich gleich noch zu, wie ich dazu gekommen bin. Und er sagte zu mir, ja, guck, ich habe mir da eine Harley geholt. Und ich guckte mir dieses Motorrad an und sagte zu ihm, Alter, das ist das hässlichste Motorrad auf der Welt. Das würde ich niemals fahren. Ich würde das niemals fahren. Das ist so hässlich. Und dann begab sich, dass ich in diesen Motorraddienst gegangen bin. Und ich habe dann gesagt, okay, ich brauche ein Motorrad, wo ich längere Strecken mitfahre. So. Und was soll ich euch sagen? Ich fahre jetzt genau das Motorrad, was er vorher hatte. Also, und dann Zusätzlich dazu, aber und das muss ich sagen, und das ist das die wichtige Aussage dabei, ist es so, ich habe darauf gehört, was eigentlich für Zeichen und ob das von Gott ist oder nicht von Gott ist. Ob es dann von Gott ist, stellt sich ja letztendlich immer nachher raus. Allerdings ist es da so gewesen, dass ich bei dem Verkäufer von diesem Motorrad war und meine Frau war mit und sie sagte zu mir, sag mal, vertraust du Gott? Ich sage, ja, klar. Ja, pass auf. Dann gehst du jetzt zu ihm hin, fragst, was er haben will und das bezahlst du. Ich dachte, wenn der jetzt 25.000 Euro sagt, ja, dann machst du das. Dann habe ich gedacht, so okay, naja, dann bin ich zu dem hin. Ich sage, pass auf, du wolltest 18.500 Euro für dieses Motorrad haben. Ich sage, du weißt, ich bin Christ, ich vertraue auf Gott und ich bezahle das, was du haben möchtest. Dann guckt er mich mit großen Augen an und sagt, ja, also der Reifen muss hier hinten neu, gib mir 16.000 Euro. Das heißt so, der ist 2.500 Euro von diesem Preis, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, runtergegangen. Und ich sage euch so, wie es ist, auf diesem Motorrad ist wirklich meiner Meinung nach Segen, wirklich Segen. Ich fahre dieses Motorrad total gerne, obwohl ich vor, ich will nicht sagen, 6 Jahren gesagt habe, das ist das hässlichste Motorrad, was es gibt. Ich bin da schon so viele Kilometer mitgefahren, es ist noch nichts dran kaputt gegangen. Und das ist halt für mich erstmal so dieses einfach auch, wenn es danach, ich sag mal, läuft und du begreifst, was du eigentlich hast und ob da Segen drauf ist oder nicht, dann ist es wirklich, hast du auch Frieden darüber. So, ich habe noch ein Beispiel dafür. Wir haben im Motorraddienst, haben wir auf der Fahrt hierher lange drüber gesprochen. Wir haben im Motorraddienst einen Bruder drinne, der jetzt wirklich ein Bruder im Herrn ist für mich. Den Martin wird es bestätigen. Da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn der in den Raum reinkam, weil der halt der hat halt ADS im Endstadium, der ist nur unterwegs, der ist immer unterwegs, der macht mich kirre. So. Aber auch da war es so, dass ich im Laufe der Zeit einfach auch hinter die Kulissen geguckt habe, was bei dem, in Anführungsstrichen, Verkick gelaufen ist. Er auch vorher in anderen Diensten war, wo keine echte Liebe da war. Also zu Liebe gehört auch, dass ich Leute einfach auch dann denen erzähle, wenn irgendwas mir nicht passt, wie er es macht, in Liebe ihnen sage, pass mal auf, XY, ich sage den Namen einfach, kennt ja keiner. Dieter, setz dich mal hin. So, dann, der ist jetzt total froh darüber, dass wir offen, mit offener Liebe mit ihm sprechen und kommunizieren, dass er seine, in Anführungsstrichen, in unseren Augen Defizite, wo viele Leute halt sich dran stören, auch, sag mal, abstellt, so, ne? Und da war es halt auch so. Das ist eine, für mich in meinem Leben, was ich vorher, ich glaube, wenn ich nicht Christ geworden wäre, wäre das nicht möglich, weil ich einfach ein Urteil gebildet hätte über diesen Menschen und hätte gesagt, komm, pass auf, den mag ich nicht, mit dem will ich nichts zu tun, da habe ich auch nichts mit ihm zu tun. So. In der Bibel gibt es ja auch so eine Geschichten. Ich glaube, also die Bibel ist ja nun jetzt kein Tagebuch, das ist ja auch nun mal Fakt. Ich sag mal, wenn man zu einem Paulus, als er noch Saulus gesagt hätte, so pass mal auf, irgendwann wirst du das Wort Gottes weiterbringen und mit den Christen zusammen denen das Wort Gottes weiterbringen. Der hätte ja auch gesagt, ja, ist alles klar. So, weil er halt voll, komplett auf der anderen Seite war. Er war komplett auf der anderen Seite. Und wir haben mal eine Predigt hier sogar gehalten. Gott macht keine Fehler. In dem Moment hätte jeder Christ gesagt, ich sag mal, Gott, der hat uns verfolgt. Den kannst du doch jetzt nicht als denjenigen nehmen, der dein Wort weiterbringt. Doch, gerade der, weil als er das gemacht hat, mehr Zeugnis gibt es ja gar nicht. Das ist ja auch so, dieses um 180 Grad gedreht. Der hat sich um 180 Grad gedreht und hat wirklich, wirklich das Wort Gottes so weitergegeben und auch in den ganzen Briefen, die er geschrieben hat. Man erkennt es ja. Es ist ja nicht so, dass der gesagt hat, ja, ich mache das jetzt irgendwie. Aber auch bei dem war es so, wie es denn passiert. Er ist los und Gott hat ihn erstmal blind gemacht. So, und dann noch den zu unterbringen bei einem Christen. Man muss sich mal vorstellen, jetzt haben wir, ich sag mal, jemanden, der im Krieg, im Zweiten Weltkrieg gelebt hätte, und da hat er also ein Jude, der im Zweiten Weltkrieg und der hätte ein Zeichen von Gott gekriegt, dass er Hitler hätte sich bei sich unterbringen sollen. Das ist ja vom Prinzip her das Gleiche, also in kleinerer Form, aber es ist das Gleiche. Und der hat auch gesagt, ja gut, dann schick den her. So, und dann wurde der, und dann hat er ihn ja natürlich dann dementsprechend in die richtige Richtung gestupst, weil Gott es wusste. Also macht Gott auch keine Fehler. Was wichtig ist, und da kommen wir zum Anfang der Predigt, es ist einfach für uns wichtig, wir müssen erkennen, was für einen Auftrag wir von Gott bekommen. Das heißt also, ich muss, wenn ich meiner Meinung nach einen Auftrag von Gott bekomme, erstmal prüfen, stimmt das hiermit überein? Ist mal vielleicht meine ob das jetzt, sag mal, eine Prophetie ist oder ob es jetzt, sag mal, irgendwie ein Zeichen ist, ist es vielleicht eher mein Wunsch? Das ist ja immer so eine Geschichte, wo man sich immer hinstellen muss und sagen muss, pass mal auf, ist das dann von Gott oder ist es eher mein Wunsch? So. Und da ist zum Beispiel, das ist als erstes die erste Textstelle, die ich dann aus Nehemia habe. Das ist Nehemia 9. Und zwar steht hier drinne von ihm, das war in dem Gebet von Esra, du stiegst vom Himmel herab auf den Berg Sinai und sprachst zu deinem Volk. Du gabst ihnen klare Bestimmung, Weisung, auf die man sich verlassen kann, gute Ordnung und Gebote. Du lehrest sie, den Sabbat als einen Tag zu achten, der ihnen allein gehört. Durch Mose, dein Diener, hast du ihnen Gebote, Ordnung und ein Gesetz gegeben. Gut, wie gesagt, das Gesetz hat Jesus ja erfüllt, aber trotzdem ist es noch da. So, das heißt also, wir können uns auch danach richten. Das heißt also, wenn ich meine, ich habe eine Prophetie, ob es jetzt, sagen wir mal, ein Traum ist, ob ich vielleicht ein Zeichen sehe. Ich kenne ein gutes Beispiel, was ich oftmals bringe. Wir haben eine Bekannte von meiner Frau, die kam zu meiner Frau, freudestrahlend, und sagte zu ihr, du, ich habe jetzt meinen Mann gefunden. Den hat Gott mir geschickt. Hat Gott mir auch ein Zeichen gegeben. Und Gina sagte, oh, das ist ja gut, das ist ja cool. Wer ist das denn? Ja, der und der. Und Gina guckt, ja, aber der ist doch verheiratet. Ja, so, über was unterhalten wir uns? Also da ist ja schon mal, als erstes hätte sie richtig geprüft, hätte sie von vornherein sagen können, pass mal auf, nee, geht ja nicht. Ist ja eindeutig da drinnen. Es steht eindeutig in der Bibel, dass es nicht funktioniert. So, und dann sind es Wünsche. Da ist natürlich einfach dann. Für diejenige, die es betrifft, ist es wieder nicht einfach. Das ist halt eine Geschichte. So, und ich muss da kurz, genau. Ich glaube auch einfach, wenn jemand ein Zeugnis gibt, es ist manchmal so, und das steht auch eindeutig in Timotheus, steht ja drinne, 1. Timotheus 5, ich lese das einmal kurz vor. Ich wollte es eigentlich erst später machen, aber ich mache das mal jetzt. Eine Sekunde. Ja, genau. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht er damit nicht geringschätzig um. Dann prüfet jedoch alles und behalte das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, solltet ihr vermeiden. Das heißt also, er sagt uns eindeutig hier, wir sollen es prüfen. So. Bedeutet also, wenn jemand mir eine Prophetie, Traum, wie auch immer sagt, muss ich trotzdem als Freund, als Bruder, auch mal ab und zu, haben wir auch lange drüber gesprochen, vielleicht mal den Finger in die Wunde legen. Einfach mal, ich sag mal, einen Gegenpart erstellen, weil man vielleicht auch sagt, so pass mal auf, vielleicht ist es auch eher dein Wunsch. Also ich nehme mal ein Beispiel. Jetzt kommt ein guter Freund zu mir und sagt, pass mal auf, ich brauche ein neues Auto, ich war jetzt beim Autohändler und da stand einmal mein Wunschauto, das ist genau das, was ich mir schon mal gewünscht habe. Da ist sogar ein Fisch hinten drauf gewesen, das ist mein Auto. So, daneben steht ein Golf 2 oder noch ein älteres Auto. Total verranzt, total Dings, und er kommt mit diesem Auto an und sagt, pass auf, eigentlich ist das mein Traumauto, das nehme ich. Das ist eine Geschichte, wo ich denke, wenn man prüft und sagt, okay, also das glaube ich schon, dass das schon mal relativ in die Richtung geht, weil ich glaube einfach viele Sachen, und in meiner Zeit als Christ merke ich immer, wenn Gott zu mir spricht, ist das nicht immer, aber viel und oftmals gegen das, was ich eigentlich möchte. So, das ist halt so. Das ist halt eine Geschichte. Natürlich wird es auch den anderen Weg geben, dass man sagt, okay, pass auf, Gott ist da und der erfüllt mir auch meine Wünsche, weil ich dafür gebetet habe. Aber auf der anderen Seite kann es auch sein, ich sag mal, ich bete für ein Motorrad oder ich bete darum, dass irgendwie ich das oder das bekomme und ich bekomme was und dann ist es aber irgendwie nicht so das, was ich bekommen wollen würde. So, dann ist es halt schwierig, das umzusetzen, so, ne? Das ist halt menschlich dann. Dann sind wir wieder bei der menschlichen Komponente. Genau. Und dann habe ich ja, wie gesagt, dann ist es auch einfach so, um die zweite Nehemia-Stelle, und da bin ich eigentlich darauf gekommen, eigentlich dann zu sagen, oder da kam mir dann so der Gedanke zu sagen, okay, pass auf, das ist jetzt erstmal dran für dich, und das meine ich. Und zwar ist das Nehemia 6, und zwar geht es darum, eines Tages besuchte ich Schamia, den Sohn von Delaja und Enkel von Mehatabel. Denn er konnte nicht zu mir kommen. Er sagte zu mir, wir müssen uns im Inneren des Tempels treffen und die Türen fest verschließen. Sie wollen dich nämlich umbringen. Heute Nacht. Ich entgegnete ihn. Und jetzt kommt das Wichtige. Ein Mann wie ich läuft nicht davon. Außerdem bin ich kein Priester. Ich darf den inneren Raum des Tempels überhaupt nicht betreten. Sonst habe ich mein Leben verwirkt. Nein, ich gehe nicht. Mir war klar geworden, dass Schemaja nicht in Gottes Auftrag sprach. Er tat, als habe er eine Botschaft von Gott empfangen. Doch in Wirklichkeit hatte Tobia und Sanballat ihn bestochen. Sie wollten mir Angst einjagen und mir zum Tat verleiten, durch die ich unschuldig gemacht hätte. So hätten sie meinen Ruf zerstört und mich zur Zielscheibe der Spott machen können. Also, er macht's genau richtig. Rein menschlich gesehen, es ist jetzt so eine Geschichte. Aber wenn man sich da rein vorzieht, wenn wir jetzt sagen, er hat ja eh gegen alle Widerstände von den äußeren Völkern diese Mauer wieder aufgebaut. Und er war garantiert in stetiger Angst. Sonst hätte er ja keine Wachen aufgestellt. Und ich meine, ich denke nicht, dass da drei Leute kommen. Also es wäre schon richtig, richtig hart gewesen. Und bei ihm ist es so, da geht er zu jemandem hin, den er eigentlich kennt, und der sagt zu ihm, du pass auf, die wollte ich umbringen. Wir müssen sofort dahin. Rein menschlich, wenn man das überlegt, ist natürlich die erste Situation, oh, ich muss dahin. Aber er war so abgeklärt, dass er sagt, pass mal auf, als erstes erstmal laufe ich nicht weg. Das habe ich die ganze Zeit schon nicht gemacht. Und zweitens ist es gegen das, was im Gesetz steht. Ich darf da gar nicht rein. Ich darf da gar nicht rein. So. Und so hat es praktisch ihm sozusagen dann, das Feuer genommen und hat sich nicht versündigt. Hierbei ist auch wichtig, und das ist halt auch eine Geschichte, was mir auf dem Herzen liegt, oftmals ist es so, wenn so Prophetien kommen oder sowas alles, dass man wirklich prüfen soll. Man muss prüfen, ist das mit der Bibel überein und ist es dann mein Weg oder ist es nicht mein Weg. Hierzu ist auch eine einzelne Predigt, die ich irgendwann nochmal halten wollen würde, aber das möchte ich auch nochmal kurz ansprechen. In meiner Zeit jetzt als Christ sind mir einige Dinge aufgefallen. Und ich habe sie mit Martin schon oft besprochen, und das sind so für mich so diese drei Joker, die Leute, die in Gemeinden gehen, ich will jetzt nicht mal sagen Christen, aber Gemeinden gehen oder die vielleicht mit Christen auch zu tun haben. Es gibt so drei Joker, die ich so ein bisschen ansprechen möchte und einfach sagen möchte, dass man darauf achten muss. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, das ist falsch oder dass es hat irgendeiner mal sagt falsche Sachen oder sowas alles. Ich möchte einfach nur, dass wir hinkommen und dann wirklich prüfen. Das ist halt, wir sollen nicht bis ins kleinste Mühe prüfen, aber wir sollen schon prüfen, ob es mit der Bibel übereinstimmt. Und das ist eigentlich im Grunde genommen der Inhalt der Bibel, die wir wissen sollten. Das ist das Erste erstmal, das hat Gott mir gesagt. Wie dieses Mädel, die gesagt hat, Gott hat mir gesagt, das ist mein Mann. So, da musst du als derjenige, der gegenübersteht oder diejenige, die gegenübersteht, sagen, pass mal auf, das kann nicht so ganz richtig sein, da musst du nochmal nachlesen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Es geht nicht darum zu sagen, du hast das nicht, das hast du nicht erfahren, das ist nicht deine Prophetie. Nein, es geht darum, diese erstmal als Außenstehender, die man hat, erstmal einzuordnen. Das heißt also, du musst dich hinstellen und sagen, pass mal auf, ich guck mal von außen drauf und du kriegst eine Meinung von mir, eine ehrliche Meinung, mit Liebe aber. Und nicht dieses entweder lächerlich machen oder den verteufeln oder sagen, pass auf, was du erzählst, ist totaler Stumpfsinn, sondern mit Liebe. Einfach hingehen, ihm sagen, pass mal auf, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich sag mal, mit der Frau, das war ja nur eindeutig. Aber selbst da muss man trotzdem mit Liebe hingehen und sagen, pass mal auf, das ist nicht so ganz, da musst du mal gucken, ob du da vielleicht mal mit dem Pastor drüber sprichst oder dass du vielleicht mal irgendwie das nochmal in der Bibel nachliest. Dann gibt es noch den zweiten. Das hat der Teufel gemacht. Neigt man ja auch zu. Wie gesagt, als wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise als ich um die Hand seiner Tochter angehalten habe, haben wir einen Spaziergang von einer Stunde ungefähr gemacht, wo mir dann von A bis Z alles darüber erzählt worden ist, dass als Christsein auch nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass der Feind auch da ist. Und der Feind ist überall. Der weiß auch ganz genau, wo er dich kriegt und wo er dich nicht kriegt. Das heißt also, wenn mir irgendwas passiert, muss ich auch da prüfen, ist es wirklich vom Teufel oder hat Gott er es einfach zugelassen oder ist es vielleicht auch passiert, damit ich auf den richtigen Weg komme. Wir haben einen guten Freund von uns, der ist Motorrad gefahren. Wie ein Besenkter. Und irgendwann war es so, dass er mit dem Motorrad auf einen stehenden Transporter aufgeballert ist. Viele Ärzte sagen, Wunder, dass er überlebt hat, weil er ist nicht, also er ist mit dem Motorrad gegengefahren, ist aber am Auto vorbei 15 Meter durch die Luft geflogen und lag dann da und es kam auch kein Auto entgegen. So, da können wir Christen schon mal sagen, pass mal auf, da war schon viel Segen vom Herrn drauf, dass er sich da nicht weiter verletzt hat, weil das ist eindeutig. Er hätte sich hinsetzen können und er ist halt nicht so, und das finde ich halt bemerkenswert, er hat sich nicht hingesetzt, hat gesagt, ah, oh, ich mache ja Motorraddienst, ich bin da sehr, also in einem sehr hohen Part drinne. Das möchte der Teufel garantiert nicht, dass ich das mache. Kann vielleicht sein, aber er hat sich hingesetzt und hat sich erstmal überlegt, was läuft dann eigentlich falsch? Was ist denn mein Fehlverhalten? Bin ich vielleicht zu schnell gefahren? Ja, ich bin zu schnell gefahren. Oh, was will Gott mir da vielleicht mit sagen? Vielleicht will er einfach sagen, oh, vielleicht da doch nicht mal 3, 4 Autos überholen, vielleicht doch mal hinterherfahren, weil es bringt dir ja nichts. So, und so kommt ein Christ auch auf die Idee, vielleicht nochmal immer weiter aufzubröseln, was Gott möchte, was Gott nicht möchte. So, und dann können wir immer noch hier reingucken in der Bibel und gucken, ob der das möchte oder ob er es nicht möchte. Und dann noch den letzten Joker, das kann ich ans Kreuz bringen, Jesus ist für meine Sünden gestorben, dann ist eh alles gut. Ja, aber das ist ja eine Geschichte, wo ich denke, so, das ist ja nicht so irgendwie, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, damit wir machen können, was wir wollen. Das macht ja keinen Sinn. Er hat ja diese Connections wiederhergestellt zum Herrn oben. Er hat das Gesetz erfüllt. Das heißt also, wir haben trotzdem noch, das Gesetz ist ja trotzdem noch da und wir sollen es ja trotzdem dran halten. So, auch wenn er dafür gestorben ist. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. So, und das ist halt auch eine wichtige Botschaft, glaube ich, einfach, dass wir egal, wenn einer uns was sagt, dass wir darauf gucken, was er sagt. Weil, wie gesagt, ich habe es jetzt in meiner Karriere, möchte ich nicht sagen, aber in meiner Zeit, wo ich jetzt Christ bin, oft mitgekriegt, wo es halt Leute auch gibt, wo man das Gefühl hat, ich sage jetzt wirklich das Gefühl, der sagt einfach nur Zeugnis, damit er was gesagt hat. So, den sollte man vielleicht dann auch mal zur Seite nehmen und sagen, du sag ganz ehrlich, du, wenn du irgendwie mal sprechen möchtest, wenn du Probleme hast oder was auch immer, dann kannst du gerne zu mir kommen. Aber das ist halt eine Geschichte, wo ich eigentlich wirklich sage, dieses Prüfen, das habe ich am Anfang auch nicht so richtig verstanden, muss ich ehrlich sagen. So, wir haben damals mit The Chosen, ich weiß nicht, wer The Chosen kennt, haben wir heute noch drüber gesprochen, so, natürlich soll man das prüfen. Natürlich ist das nicht jetzt biblisch, was da ist, aber ich sage, es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen muss, das ist komplett gegen die Bibel. Also da ist jetzt nicht, dass Jesus irgendwie in der Taverne sitzt und sich Alkohol reinschüttet oder dass er irgendwie, was weiß ich, irgendwas macht, sondern das ist einfach eine Sache, wo jeder prüfen muss. Martin find's nicht so gut, ich find's gut. Vielleicht haben sich von den 67 Millionen, die es jetzt geguckt hat, nur 3 bekehrt und lesen jetzt Bibel und sehen Jesus. So ist es doch okay. Ist doch okay. Andersrum jetzt, wir sind ja Filmefans für beide, wir unterhalten uns oft über Filme. Ist zum Beispiel, ich weiß nicht, wer den Noah-Film geguckt hat mit Russell Crowe. Ja, ganz ehrlich, da wollen wir uns nicht drüber unterhalten. Also da ist von vorne bis nach hinten, da muss man als Christ sagen, pass mal auf, den kann man sich angucken, aber das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Also weder irgendwie mit Waldgeistern noch mit irgendwelchen anderen Sachen, das ist alles nicht gut. Das verstehe ich dann auch. Das muss auch so sein. Und deswegen steht es auch drin, dass wir prüfen sollen. Auch wenn jemand prophetisch redet. Das ist wichtig. Wir können uns nicht hinsetzen und sagen, jo, wir warten mal, was er sabbelt und dann ist gut. So, ne? So, das ist halt auch in der Bibel. Wie gesagt, ich habe nochmal ein kurzes Zeugnis. Ich habe echt Schwierigkeiten zu lesen. Ich mag lesen nicht. Ich mochte in der Schule lesen schon nicht. Ich habe im ganzen Leben, glaube ich, 3 Bücher gelesen. Und da waren 2 Bücher davon, wo Aussteiger von den Hells Angels erzählt haben, was sie gemacht haben, weil es mich halt interessiert hat. So, und irgendwann war es halt so, dass ich total schlecht geschlafen habe. Also wirklich über Wochen. Über Wochen. Da war es so, ich bin ins Bett gegangen und war dann auf einmal wieder hellwach. Und dann bin ich rübergegangen ins Wohnzimmer und habe immer mein Handy genommen und habe immer irgendwie YouTube, Instagram, was auch immer geguckt. Und irgendwann bin ich abends gekommen und dann lag meine Bibel. Dann habe ich gedacht, weißt du was, liest du da mal drin? Und seitdem lese ich in der Bibel. So nicht, um so zu machen, sondern das ist das erste Mal, dass ich ein Buch wirklich mit Interesse auch lese. Und jeder, der irgendwie, der sagt, ah, Bibel, das ist ja langweilig, der liest sie das mal durch. Meistens fangen sie ja immer bei Mose und wenn die Abstammung kommt, da ging es mir ähnlich, da habe ich gesagt so, ja, nee, jetzt ist auch gut, es interessiert mich auch nicht, wer von wem, wo, wie, wo, was. Das ist in Nehemia ja auch, ist mir übrigens aufgefallen. Wahrscheinlich hast du mir es deswegen gegeben, um zu sehen, ob ich das durchlese, aber da ist ja auch genauso, wer wie von wo, mit wem kam und so. Ist jetzt halt nachher, wenn man halt richtig tief im Thema drin ist, mag das für irgendwas interessant sein. Aber da ist es wirklich so, seitdem lese ich das Ding. Und ich merke auch, und das ist halt auch eine Sache, ich speichere super viel davon ab, wenn ich es einmal gelesen habe. Habe ich vorher nie gehabt. Also ganz ehrlich nicht. Egal, was ich gelesen habe, auch in der Schule. So, und da ist halt so, oftmals in der Bibel ist auch oftmals Sachen drin, dass sich Sachen wiederholen. Und gerade der Mensch wiederholt sich da oft. Der Mensch wiederholt sich oft und das Verhalten des Menschen wiederholt sich dann noch viel öfter. Ne? So. Letztendlich ist es so, wir müssen es alles selber prüfen und selber für uns verarbeiten, was jemand uns erzählt, was er für Träume hatte, Prophetien. Wir müssen es selber prüfen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil auch in den Evangelien, wie oft kommt es dann vor, oder auch in den Büchern von Paulus, wie oft war es denn, wo er gesagt hat, pass mal auf, warum folgt ihr dem denn jetzt? Also mal ganz ehrlich, der erzählt Sachen, die stimmen gar nicht. Guck doch mal in die Bibel rein. So, und das ist halt so eine menschliche Komponente, die immer wieder auftaucht in der Bibel, immer, immer wieder, obwohl wir das Buch ja als Anhalt haben. Ne? So. Wenn das alles, ich sag mal so, was oftmals hinten runterfällt, ist das Gebet. Dass man danach vielleicht seine stille Zeit hat. Für mich ist es immer, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe, gehe ich ins Gebet und warte, was Gott zu mir sagt. Und letztendlich ist es halt da auch eine Geschichte, was sagt die Bibel? Was steht in der Bibel drinne? Was sagt der Herr mir? Das ist ja ein Zusammenspiel. Der Herr wird nie irgendwas sagen, was nicht in der Bibel drinne steht. Das sind halt im Grunde genommen unsere Voraussetzungen, um das Christentum so zu machen, wie er das gerne haben möchte. Das gilt natürlich für jeden Einzelnen selber. Jeder Einzelne muss da seinen Weg finden. Da gibt es keine Musterlösung. Wie gesagt, bei mir ist es so, ich lese es jetzt, ich verstehe es einigermaßen, aber ich bin da halt auch da sehr, sehr dankbar, wenn ich andere Predigten höre und andere Predigten mir angucken kann und Leute aus ihrem eigenen Leben auch Zeugnisse geben, die auch glaubwürdig sind, wo ich sage, okay, pass auf, das kann ich ihm schon nachvollziehen, dass er das so hat. Aber das ist, wie gesagt, mein Ding. Ich prüfe das halt so, wie ich das denke, dass ich es prüfen soll. Und dann ist es halt für mich, ich nehme das raus, was gut ist, so wie es ja auch in der Bibel und Timotheus da drin steht, ich nehme das raus, was gut ist, und was nicht gut ist, lasse ich halt raus. So, das ist ja mein Leben mit Jesus und nicht von Martin oder von irgendjemand anders. Was nochmal wichtig ist für mich, wenn man selber auch gerade bei Träumen und auch bei Zeichen, die man hat, wirklich prüfen, ob es dann vielleicht so ein Ticken weit der eigene Wunsch ist. Weil gerade bei Träumen ist es so, das weiß jeder, wenn man sich mit was beschäftigt und davon träumt, ist es der einfachste Weg zu sagen, oh jo, das stimmt, jetzt habe ich davon geträumt, dann mache ich es. Ne? Also, so jetzt bei mir war es mit Autos halt, ich bin da sehr autoaffin und da ist es halt immer das Problem, dass ich denke, das ist dann immer so die Geschichte, die ich gehen soll. Dann ganz zum Schluss ist noch, und da hat mal ein kluger Mann eine Predigt gehalten, ich weiß nicht, wer das war. Letztendlich unter dem Strich ist es so, Gott hat uns eigene Entscheidungskraft gegeben. Das heißt also, nehmt das jetzt, was ich euch gesagt habe, ein bisschen mit, nehmt das raus, was ich gesagt habe, was für euch wichtig ist. Und prüft, so wie es in Timotheus drinne steht. Und dann denke ich mir mal, dass ihr einen sehr guten Weg weitergehen könnt mit dem Herrn und mit der Bibel zusammen. Amen.
Danke für die Person.
Bitte.
Ein kleiner Nachtrag zu dem Thema prüfen und Gott zeigt einem was. Er hat ja meine Tochter Gina geheiratet. Und vorher, das wisst ihr beide auch, wir waren immer in Neustadt-Lewe, Jugendfreizeit, meine Tochter mit dabei. Und ich will nicht übertreiben, aber fünf, sechs junge Männer haben von Gott untrüglich bekommen, dass sie meine Schwiegersöhne werden. Preis den Herrn, dass es nicht so war. So, gestern hatten wir eine Männerfreizeit bei uns in der Gemeinde. Ich bin nicht so schnell beeindruckt von Menschen, weder von mir selber noch von anderen, weil Menschen sind halt schwach. Wir sind alle irgendwie, jeder hat so seine Schwachheiten, aber der hat mich wirklich beeindruckt. Es war auch einer aus dem Osten, aus Bautzen kam der. Vor allen Dingen, weil er sehr authentisch auch aus seinem eigenen Leben berichtet hat, auch von seinen eigenen Fehlern und Schwächen. Und der hat ein Zeugnis gegeben, das will ich kurz weitererzählen, weil ich das so, das hat mich auch beeindruckt. Der sagte, er ist immer gemobbt worden in der Schule. Nachher ist er super aggressiv geworden und hat ein ganz großes Problem gehabt. Das war aber biologisch, das war nicht seelisch. Er konnte sich nichts merken. Da stimmte was mit. Er war nicht direkt behindert. Also er war in seinem Verhalten wie ein normal denkender Mensch, aber er konnte sich nichts merken. Er hat alles sofort wieder vergessen. Und dann hat er sich aber trotzdem bekehren dürfen und dann hat eine Familie ihn adoptiert sozusagen, hat ihn überall mitgenommen auf Freizeiten. Das habe ich als Frischbekehrter auch erleben dürfen, dass ich überall mitgenommen wurde. Das hat mir auch sehr gut getan. Und dann sagte er, eines Tages hat einer mit ihm gebetet oder so und er sagte, ich kann das nicht anders erklären. Er sagte, ich hörte in meinem Kopf lauter kleine Knalle, so als wenn lauter Seifenblasen platzen oder lauter Blasen platzen. Und er sagte, von dem Moment an kann er sich Sachen total merken, bis zum geht nicht mehr. Er liest ein Buch durch und weiß alles darüber und so. Toll. Und seine Familie bekehrt sich trotzdem nicht, hat er gesagt, aber sie ist staunend darüber. Auf jeden Fall war das ganz stark, was der erzählt hat. Es ging um das Thema Zorn. Und das war sehr authentisch. Und so möchte ich diese Predigt, so viel Zeit habe ich noch, ein bisschen habe ich noch, ne? Auch verstanden wissen, alles, was ich jetzt von mir gebe, ist es in allererster Linie erstmal für mich und dann für jeden, der das für sich in Anspruch nehmen möge. Ich bin auch bei Nehemia. Ich habe ja vor 2 Monaten über Nehemia gepredigt. Und ich wiederhole noch mal ganz kurz. Nehemia ist, ich bin begeistert von Nehemia oder ich bin sehr beeindruckt von ihm, weil Nehemia ein tatkräftiger, Gott hingegebener Mann war. Und ich hatte da vor 2 Monaten darüber gesprochen, dass wir Christen uns entscheiden können, bin ich ein Täter, bin ich ein Opfer oder bin ich ein Gestalter? Ein Täter, das ist einer, der immer schlecht redet. Das habe ich auch oft gemacht über die Politiker oder über den Bruder und was der schon wieder für eine Sünde in seinem Leben hat. Das ist, oder sogar vielleicht Leute finanziell schädigen, habe ich auch schon erlebt, dass Christen andere total übers Ohr hauen. Das wird sich als Täter bezeichnen. Opfer, das sind die, die immer nur jammern, ach, das ist so schwer. Und der Antichrist ist jetzt bald da und die Regierung ist so schlimm. Auch in dieser Rolle war ich auch manchmal drin, ganz klar. Aber ich kenne wirklich eine Menge Christen, erschreckend viele Christen, die sich über diese Opferrolle definieren. Die Welt ist so böse. Oh Mann, erzählst du mal was Neues. Wofür ist Jesus denn ans Kreuz gegangen? Wenn die Welt gut wäre, wäre er nicht ans Kreuz gegangen. Und ich sage immer den Satz, wir Christen haben Wichtigeres zu tun, als mit Minderwertigkeitskomplexen durchs Leben zu laufen. Das so wollen die Unbekehrten uns sehen. Christen, so entweder hochmütig und großkotzig, ist auch nicht gut. So dieser amerikanische Prediger, Victory hier um jeden Preis. Das ist natürlich auch nicht sehr produktiv. Aber das andere ist auch nicht produktiv, dieses unter der Teppichkante. Wenn wir manchmal zu einer Rockart missionieren, das geht nicht, dass wir da so rumlaufen. Das geht nicht. Dann geben wir ihnen die Ausrede, die sie schon immer haben wollten. Ich weiß noch, ich war als Frischbekehrter in der Jugendgruppe in Süddeutschland und da saßen die verschüchterten Jugendlichen da und erzählten so, wie sie in ihrer Klasse gemobbt werden. So, wie seid ihr denn drauf? Ihr seid doch die Sieger, ihr seid doch die, die das Heil ergriffen haben. Nur weil das an die Schönheitskönigin oder Fritz Waschbrett Bauch, da meinen sie, können die Überlegenen raushängen lassen, das geht nicht, das ist nicht unser Job, minderwertig uns zu fühlen gegenüber Gottlosen. Wir sollen uns auch nicht über sie erheben, sollen wir auch nicht. Ganz klar, wir sollen ihnen mit Liebe begegnen, aber dieses sich unterlegen fühlen, das geht gar nicht. Und wenn das so ist, dann dürfen wir vom Herrn das in Anspruch nehmen. Und dieser Nehemia, der war weder ein Täter, er war nicht hochmütig, er war aber auch kein Opfer. Er hat auch nicht geduckmäusert, sondern er hat tatkräftig gesagt, Herr, was für einen Job hast du für mich? Hier bin ich. So wie Jesaja, so wie Petrus, so wie Paulus, so wie Hesekiel, wie sie alle heißen. Oisdie Frau, die Sisera den Flock in den Kopf reingemacht hat. Das war es nicht so schön, aber sie hat in dem Moment Gottes Auftrag ausgeführt. Oder die Prophetin, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Hannah, genau. Die haben alle Gottes Auftrag ausgeführt. Sie waren Gestalter, sie haben mitgearbeitet. So, heute gehe ich ein bisschen weiter in Nehemia. Und zwar, wer Nehemia schon gelesen hat, der weiß, dass Nehemia ganz viel Stress hatte mit 3 Leuten, die Sven schon erwähnt hat eben. Nämlich Tobia, Sambalat und einen gewissen Geshem. Aber vor allen Dingen wird der Tobia immer wieder genannt. Wir müssen uns Folgendes vorstellen, Nehemia kommt nach Jerusalem. Vorher war er Mundschenk beim König, beim mächtigsten Mann der damaligen Welt, gegen den ist Putin und die Macht von Putin oder die Macht von Biden gar nichts. Der hatte wirklich Macht über Leben und Tod und der gibt ihm die ausdrückliche Erlaubnis, geh nach Jerusalem und guck, was du machen kannst für dein Volk. wie lange wirst du brauchen und mit dem Segen dieses mächtigsten Mannes, was ein totales Wunder ist, geht er los, guckt sich die Stadtmauer an, sieht, wie desolat das alles ist. Und dann kann er seine Leute mit Gottes Gnade überzeugen, das bauen wir wieder auf, das kriegen wir hin. Nebenbei, Klammer auf, nach 56 Tagen hatten sie das geschafft. Das ist rechnerisch kaum nachvollziehbar. Die müssen Simson-artige Kraft gehabt haben beim Arbeiten, zumal sie auch bewaffnet gearbeitet haben mit Rüstung und so weiter. Also das ist schon alleine schon sehr unwahrscheinlich, dass man das in 56 Tagen schafft. Aber vom ersten Moment an hat der Teufel, da hat Sven in seiner Botschaft ja eben auch gesagt, da sagt man zu schnell, das war vom Teufel, aber das war vom Teufel. Dieser Tobia, der hat ihm vom ersten Moment an Steine in den Weg gelegt. Wenn du und ich, wenn wir den Weg mit Jesus gehen, wenn wir den Weg mit Jesus wirklich gehen und nicht in der bequemen Nische festhängen, man auch einen Bruder, der sagt, ich sitze im Garten und freue mich und die Not der Welt ist mir egal. So kann man auch leben. So. Und der Zeit lang mag das auch gut gehen. Aber die Welt da draußen, die braucht uns. Wir sind das Salz der Erde. Und Nehemia, der wurde bedrängt von diesem Tobia, so wie wir von äußeren Umständen oder auch von unseren eigenen Sünden oder auch von Menschen, die es nicht gut mit uns meinen, bedrängt werden. Ich lese einfach mal ein paar Bibelstellen, bevor ich darüber spreche. Nehemia 2, Vers 10. Als Sanballat der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, davon hörten, brachte es ihnen großes Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, der das Wohl der Söhne Israels suchte. Ich könnte mir vorstellen, wenn heute in der Regierung, ich will jetzt nicht über die Regierung wieder schlecht reden, das habe ich jetzt ja schon zweimal erwähnt, aber stell dir vor, da würde jetzt irgendeiner der Top-Politiker, sagen wir mal, ist egal, irgendein XY, der jetzt ganz oben in dieser Mainstream-Nische festhängt, der würde plötzlich Buße tun, würde sagen, ich habe ganz klar erkannt, es gibt Mann und Frau, ich habe ganz klar erkannt, Familie ist im Sinne Gottes und wir sollen die Kinder das Beste Prinzip ist Vater, Mutter und Kind und nicht das, was jetzt überall propagiert wird und so weiter. Was meinst du, was dann passieren würde mit diesem armen Politiker? Was sie mit dem machen würden? So, das würde großes Verdruss. Die würden sich nicht freuen. Die würden nicht sagen, endlich mal einer, der wieder pro Familie ist. Endlich mal wieder einer, der... Oder der würde sagen, es ist wichtig, dass wir wieder glauben, dass wir an den Herrn glauben. Da wird es richtig Theater geben. Hassprediger, Mainstream, hier, Verschwörungstheoretiker, das neue Zauberwort. Der ist ein Verschwörungstheoretiker. Der glaubt noch an die Bibel. Ja, genannt Nazi, ja auch, klar, logisch. Und das würde viel Verdruss sorgen. Und so war das hier auch. Der Nehemia hatte diesen Tobia am Hals. Nehemia 2, Vers 19. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, davon hörten, dass sie die Mauer wieder aufbauen wollten, spotteten sie und verlachten uns und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Da wird ihnen noch was unterstellt. Der König hatte sie doch geschickt. Und jetzt drehen die das so um. Das macht der Feind gerne. Und seine Diener machen das auch gerne. Und manche Christen machen das auch gerne. Wahrheiten verdrehen und als Waffe benutzen. Nehemia 3, Vers 35. Als sie angefangen haben mit der Mauer, ging das weiter mit dem Spott. Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sagte, was sie auch bauen mögen. Wenn ein Fuchs dagegen springt, wird es umstürzen, wird die Mauer umstürzen. Der erste, es ist oftmals so, wenn wir für Gott, also Sven hat ja die Frage gestellt, frag dich, wir sollten uns fragen, was ist mein Auftrag? Aber es kommt irgendwann die Zeit, früher oder später, da weißt du oder weiß ich genau, was mein Auftrag ist. Da gibt es nur noch zwei Möglichkeiten, gehorsam oder ungehorsam. In dem Moment, wo ich verspreche es jedem Einzelnen von euch, wenn du gehorsam bist und sagst, ja, ich werde den Auftrag Gottes für mein Leben annehmen, genau in dem Moment wird der Feind anfangen, gegen dich zu arbeiten. Und oftmals ist der erste Faktor Spott. Weißt du, wo ich mich damals bekehrte? Da gingen wir zu unseren alten Freunden und ich auch zu den Mädchen, mit denen ich mal zusammen war und so weiter. Und die erste Reaktion war, man wurde ausgelacht, man wurde verspottet, man wurde unmöglich gemacht überall. Ich muss dazu sagen, jetzt nach 45 Jahren hat sich das Blatt völlig gewendet, wenn man die wieder trifft, wenn sie noch am Leben sind. sind die meisten von denen richtig geläutert und haben sogar Achtung davor, auch wenn sie sich nicht bekehren. Mittlerweile wollen die auch alle eine Familie oder haben eine Familie und sind dem Glauben gegenüber nicht mehr so ablehnend, wenn sie noch am Leben sind. Einige von denen sind auch schon nicht mehr unter uns. Aber Spott ist ein ganz wichtiges Mittel. Und viele Christen knicken da schon ein. Sag ich einfach mal so. Ich bin in meiner Schulklasse, ich bin bei mir auf der Arbeit, werde verspottet. Okay, ich werde ab jetzt den Mund halten. Ich werde ab jetzt versuchen, den Glauben unter den Teppich zu kehren. Das ist eine Versuchung. Es ist eine Versuchung. Besonders für Menschen, die sich noch zu doll auf ihre eigenen Fähigkeiten verlassen. Sei es körperlicher, seelischer, geistiger, finanzieller Natur. Wenn man zu sehr auf sich guckt, dann ist man schnell bereit, bei Spott die Segel zu streichen. Aber das bleibt aber nicht beim Spott. Nehemiah 4, Vers 1. Es geschah, dass Sanballat und Tobia der Araber und der Araber und die Araber, Ammoniter und Aschdodeter hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen. Da waren also gehorsame Leute dabei, ihren Job zu machen. Da wurden sie sehr zornig. Nehemiah 6, Vers 1. Zorn ist schon was anderes wie Spott. Aus Zorn kann schnell mehr werden. Und es geschah, dass Sanballat und Tobia und Geshem der Araber und der Rest unserer Feinde vernahmen, dass sich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war. Doch hatte noch bis zu dieser Zeit kein Torflügel, noch die Tore eingesetzt, dass sie immer wütender wurden. Und dann wurde die Bedrohung, vom Zorn wurde die Bedrohung zu einer realen Bedrohung. Etwa zehnmal, könnt ihr nachlesen, bekam Nehemia zu hören von Juden, die von weiter weg kamen, pass mal auf, da sammelt sich ein Heer gegen euch. Die haben vor, euch mit Waffengewalt beim Bau zu überfallen. Und die werden den Bau nicht nur verhindern, sondern sie werden sich euch alle töten. Was hat Nehemia gemacht? Das gefällt mir so an dem, und das ist für mich total vorbildlich. Deshalb, wir bauen weiter, aber mit dem Schwert an der Seite. Und mit dem Schild. Und wir werden Wachen aufstellen. Und dann sagt er noch, er hat sich nicht damit beschäftigt, das stimmt, was du sagtest vorhin, dass er garantiert auch Angst hatte, der war auch nur ein Mensch. Aber er hat sich nicht damit beschäftigt, wir werden sowieso umkommen. Nein, er hat schon als Gestalter überlegt, wie werden wir das regeln, wenn die Feinde kommen. Und er hat gesagt, wenn sie auf der Seite angreifen, dann blast das Horn und kommen wir zu euch und helfen euch. Und wenn wir hier angegriffen werden, dann blasen wir hier das Horn und ihr helft uns. Man hätte jetzt auch sagen können, mit der Opfermentalität, pass mal auf, wenn wir hier das Horn blasen, dann sammeln wir uns alle hier und wenn die schlau sind, werden sie die Stadt von hinten einnehmen. Da hat er sich gar nicht mit beschäftigt. Was passierte, als die Feinde das sahen, dass sie vorbereitet waren? Die haben es nicht gemacht. Was passiert, was macht der Teufel, wenn du anfängst, wenn ich anfange, wenn wir alle anfangen, richtig ins Gebet zu gehen? Wenn wir anfangen, uns auf Gott zu verlassen, trotz unserer Sünden, trotz der Fehler, die wir noch machen. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Wir sind alle noch in Arbeit. Dann wird das passieren, was Jesus auch erlebt hat in der Wüste. Der Teufel wich von ihm eine Zeit lang. Der wird nie für immer weichen, ganz klar. Bis zu unserem Lebensende werden wir den auch als Gegner haben und unsere alte, sündige Natur wird bis zu unserem Lebensende immer versuchen, mit ihm zu kooperieren und wir müssen immer wieder mit dem Geist darüber herrschen. Und wenn wir fallen, sollen wir wieder aufstehen und sollen Gottes Gnade neu in Anspruch nehmen. Und das ist auch richtig, was du vorhin sagtest, wir können hier nicht machen, was wir wollen, aber wir dürfen wissen, es ist Vergebung da durch das Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat und wir dürfen wieder aufstehen. Es hilft niemandem, wenn ich gefallen bin und ich bleibe monatelang, jahrelang liegen und mache den Auftrag nicht, den Gott mir gegeben hat. Jetzt komme ich nochmal ganz kurz zu der Bibelstelle, die Sven genannt hat, die habe ich nämlich auch. Warte mal. Als ich nun in Jerusalem war, Vers 7. Als ich nun in Jerusalem kam, bemerkte ich das Unrecht. Achso, Entschuldigung. Zurückrudern. Ich komme nochmal zu der Stelle, die Sven vorgelesen hat. Das war jetzt die nächste Stelle, die kommt gleich. Entschuldigung. Da hat der Feind das auf eine ganz andere Tour versucht. Er hat gesagt, okay, den Nehemia, den kriege ich nicht ruhig gestellt. Ich schaffe das nicht, den am Bau der Mauer zu hindern. Und die Mauer wurde dann auch fertig. Dann muss ich das irgendwie anders machen. Also nehme ich jemanden, der ihm relativ nahe steht, der aber wackelig ist, und sage ihm, pass mal auf, Nehemia ist bedroht, der soll umgebracht werden. Oder wir haben es ja eben schon gehört von Sven. Nehemia sagt, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und außerdem, abgesehen davon, dass er auch nicht in den Tempel durfte, das Schlimmste, was passiert wäre, wir alle hätten über ihn gelacht. Die ganzen Feinde hätten gesagt, guck mal, Nehemia hat sich schnell in den Tempel verpieselt, wo er noch nicht mal hin darf, hat die Hosen voll, er hätte an Autorität unter seinen eigenen Leuten verloren und er hätte auch die Feinde zum Lachen gebracht. Stattdessen hat er mutig auf den Herrn vertraut und hat sich nicht abschrecken lassen, weil dieser Tobia hatte nämlich diesen Verwandten auch versucht zu bestechen. Und da lesen wir nochmal Nehemia 6, Vers 12. Ich merkte, nein, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er hatte die Prophezeiung über mich gesagt, weil Tobia und Sanballat ihn angeheuert hatten. Das ist leider auch so, dass manchmal auch Christen zu uns kommen. Zu mir kam mal, da war ich noch Gemeindeleiter, da kam von mir eine Frau, die auch sehr starke, sag ich mal, Probleme hatte, die auch heute nicht mehr mit dem Herrn dabei ist. Martin, ich habe eine Weissagung für dich. Ja, was denn? Es wird ein großer Sturm kommen. Oh, ich tut mir leid, ich habe es ein bisschen abwertend übertrieben. Also sie sagte, es wird ein großer Sturm kommen. Da sage ich, weißt du was? Wenn du jetzt gesagt hättest, es wird jetzt mal eine Zeit kommen, wo der Sturm mal ein bisschen nachlässt, wo mal ein bisschen Ruhe kommt, da hätte ich was mit anfangen können. Ich sage, ich habe die ganze Zeit Sturm im Augenblick. Ich weiß nicht, was du von mir willst. So. Das gibt und das Schlimmste, was ich je erlebt habe, da kam eine Frau die Treppe hoch. Martin, Gott hat mir gezeigt, ich soll dich heiraten. So, okay, was mache ich mit meiner Frau? Ja, die soll meinen Mann heiraten. Und sie soll die Predigten für mich schreiben. Da habe ich wirklich, da habe ich gedacht, ich schmeiß mein Geld weg. Ich will kein Pastor mehr sein und gar nichts. Ich will nur noch meine Ruhe. Ja, sowas gibt's. Aber keine Panik, ich habe auch schon richtig Dinge verrissen. Ich bin mal zu einem gegangen, habe ihm eine Prophetie weitergegeben, die war 100% nur aus meinem Herzen und da schäme ich mich auch für, aber Gott hat mir vergeben. Aber ich bin auch kein Jungbekehrter mehr, ich habe auch dazu lernen dürfen. In Nehemia 6, Vers 17 habe ich was gelesen, was ich sehr tragisch finde. In denselben Tagen ließen einige der Edlen von Juda viele Briefe an Tobia abgehen. Solche von Tobia kamen an sie. Auch sprachen sie von mir, von seinen guten Taten und hinterbrachten ihm meine Worte. Und Tobia sandte Briefe, um mich in Furcht zu versetzen. Dieser Tobia hat einfach keine Ruhe gegeben. Dann hat er den Bau der Mauer nicht verhindern können. Er hat nicht verhindern können, dass Gottes Werk ausgeführt wurde. Und da hat er einfach trotzdem immer Kontakte in die Gemeinde gehabt. Heute ist das so, dass der Mainstream, also zumindest in die großen Kirchen, aber eigentlich auch in die Freikirchen, möchte er immer gerne Einzug halten. Und plötzlich, ich hab schon Christen gehört, die haben gesagt, ja, man muss ja auch mit der Zeit gehen. Und ja, gut. Heute sind einige Dinge anders. Und dann lesen wir den ersten Korinther, was da steht, was in der Gemeinde in Korinth los war. Das war genauso wie bei uns in Kiel, die Zustände. Und Paulus musste das ordnen. Und die Zeiten haben sich nicht geändert. Vielleicht sind sie noch schlimmer geworden, aber wir haben eigentlich den gleichen Zustand, den Paulus angetroffen hat, als er im Römischen Reich unterwegs war. Dann komme ich zum Schluss. Der letzte Coup des Tobia. Es gab keine Ruhe. Nehemia war jetzt für einige Zeit, das hatte Sven vorhin auch schon angeschnitten, wieder beim persischen König. Und kaum war er bei dem König, fing schon an in Jerusalem, dieser Tobia wieder seine Spinnfinger auszufahren. Und dann kam der, ich lese das einfach mal, zweiter Aufenthalt Nehemias in Jerusalem. Ab Vers 4. Vor dem hatte der Priester Eliashib, der über die Zelle des Hauses unseres Gottes gesetzt war, ein Verwandter des Tobia, diesem eine große Zelle hinhergerichtet im Tempel. Vor dem hatte man dort die Speisopfer gelagert, den Weihrauch und die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Most und Öl. Also den Anteil für die Leviten und die Sänger und die Torhüter und die Hebopfer der Priester. Bei alledem war ich nicht in Jerusalem gewesen, denn im 32. Jahr Artatastas, des Königs von Babel, war ich zum König gekommen und hatte mir erst nach Verlauf einer längeren Zeit vom König wieder Urlaub erbeten. Als ich nun nach Jerusalem zurückkam, bemerkte ich das Unrecht, das Eliaschib zugunsten von Tobia getan hatte, als er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes hergerichtet hatte. Das missfiel mir sehr. Jetzt kommt wieder eine Stelle, die mag ich sehr. Ich warf alle Hausgeräte Tobias aus der Zelle heraus. Dann gab ich Befehl, dass man die Zellen reinigen sollte, und ich brachte die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder hinein. Und ich erkannte, dass die Anteile für die Leviten nicht gegeben worden waren, dass die Leviten und die Sänger, die den Dienst taten, davongelaufen waren, jeder auf sein Feld. Da zog ich die Vorsteher zur Rechenschaft und sagte, warum ist das Haus Gottes verlassen worden? Und ich versammelte sie und wies ihnen wieder ihren Platz zu. Und ganz Juda brachte den Zehnten von Getreide und Most und Öl zu den Vorratskammern. Und dann ordnete er alles andere. Was bedeutet das für mein Leben? Ich glaube, der Teufel, jetzt haben wir das wirklich, das ist dann wirklich vom Teufel, der möchte in unser aller Leben noch so geheime Kammern etablieren. Ich sage diese Predigt auch zu mir selber. Ich sage die nicht von oben runter, sondern zu mir selber. Es gibt kein Christ, ich behaupte mal, es gibt auf dieser Erde kein Christ, und wenn das noch so ein amerikanischer Superprediger ist, der alles richtig macht, der noch nie in seinem Leben gefallen ist oder so, jeder von uns hat mit irgendetwas Schwierigkeiten. Ich habe bei mir schon genannt, so eins von meinen Schwierigkeiten ist, dass ich, wenn ich nicht aufpasse, total richte, Leute verurteile. Gerne die Politiker, aber auch gerne Christen, die irgendwelche Fehler haben, die ich aber nicht habe. Und bei meinen eigenen Fehlern versuche ich dann sehr tolerant zu sein, was ganz falsch ist. Aber was auch immer das sein mag, einer hat Probleme mit Alkohol, der andere hat Probleme mit diesem und mit jenem, mit hinterm Rücken reden, mit Zornausbrüchen, mit unreinen Gedanken, mit was auch immer. Und da gibt's zwei Strategien vom Feind. Die eine ist, du bist gar nichts, du kommst sowieso in die Hölle. Am besten du bringst dich um oder am besten du gibst auf. Und die andere Strategie ist, dass er so Kammern einrichtet in unserem Leben. So nach dem Motto, versuch doch da, dich damit zu arrangieren. Und das ist nicht, das wird kein Erfolg haben. Wenn ich mich mit der Sünde arrangiere, ist das früher oder später, wird das keinen Erfolg haben. Das soll uns aber auch nicht in Verdammnis bringen oder so. Wenn ich gefallen bin, darf ich aufstehen. Aber ich kannte zum Beispiel einen, der hat wirklich Leute finanziell sehr doll geschädigt als Christ. Und dann irgendwann habe ich dem mal gesagt, Mensch, das musst du doch auch in Ordnung bringen oder so. Nein, Gott hat mir vergeben. So. Da braucht er nicht hingehen und sich entschuldigen. Und da braucht er auch nicht hingehen und das wieder in Ordnung bringen. Gar nichts. So. Und so funktioniert das aber nicht. Und ich kenne einen anderen Dienst von einem großen Missionswerk, da ist der Leiter, ist in Sünde gefallen und hat seine Frau betrogen. Dann hat er sofort, ist er zum anderen Prediger gegangen und hat ihm das bekannt, hat sofort das Amt niedergelegt, hat sofort seine ganzen Leute informiert, ich habe gesündigt, tut mir leid, ich kann kein Vorbild mehr sein. Und nach einer gewissen Zeit, nach einer längeren Zeit, hat Gott ihn wieder in dieses Amt gebracht, seine Frau steht hinter ihm. Das kann ich aber auch total so sehen, weil der hat die Schritte gemacht. Und da gibt es andere, die haben weit weniger schlimme Dinge getan und machen dauernd Schwamm drüber bloß. Vielleicht noch als zum Schluss biblisches Beispiel. Ich persönlich finde, das, was König David gemacht hat, das ist das allerletzte. Er bricht die Ehe mit einer Frau, eines Untertanen, der ihm treu ergeben ist. Und nicht nur das, nein, er sorgt dafür, dass er umgebracht wird. Dann ist er noch zu feige, das selber zu machen. Nein, er lässt das die Feinde machen. Und dann kommt der Nathan zu ihm, ihr kennt die Stelle, sein Kind stirbt, aber ihm wird vergeben. Der König Saul, der hat auch dies ein oder andere, hat David verfolgt, ja, da hatte er halt Probleme mit Eifersucht oder so. Aber ich finde, dass, wenn man insgesamt das so sieht, der Saul war auch schräge drauf, aber nicht so schlimm wie David, der auch die Feinde belogen hat. Der war bei den Philistern und hat so getan, als ob, hat sich verrückt gestellt, dann hat er heimlich doch für die Juden gekämpft und hat dem Philisterkönig gegenüber aber so getan, als wenn alles in Ordnung. Ein ganz linker Vogel, bevor der zurechtkam. Und der König Saul sei immer so, ja, so ein grober Klotz. So, aber weißt du was? David, wenn es um die Wurst ging, da hat er Buße getan. Da hat er geweint, da hat er dem Herrn seine schlimmen Sünden hingelegt und ihm wurde vergeben. Saul, dem wurde zweimal von David das Leben geschenkt. Und wie hat er sich bedankt? Das wisst ihr, ihr kennt die Bibel. So, und es kommt im Endeffekt ganz zum Schluss von der Wurst, kommt das auf unser Herz an. Es kommt nicht auf unsere Theologie an. Es kommt nicht darauf an, wie gut wir die Bibel schon kennen. Es ist gut, die Bibel zu kennen. Ja, Amen. Es kommt auch nicht darauf an, wie viele Leuten ich von Jesus erzähle. Es ist gut, wenn ich den Leuten von Jesus erzähle. Es kommt auch nicht mal darauf an, was ich nach außen darstelle. Ich kann ganz böse sein und kann aber mich so diszipliniert in dem Griff haben, dass ich trotzdem was Gutes tue. Steht ja im Korinther, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte, wüsste alle Geheimnisse und hätte allen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und würde mein Leib brennen, hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Ohne die Liebe ist das alles gut von nothing. Es gibt Leute, die ich kenne auch Umgekehrte, die haben sich so im Griff, denen kannst du keinen Fehler nachweisen. Aber das Wichtigste fehlt ihnen. Kalte Ausstrahlung, Härte, alles immer richtig gemacht. Ich bin der Sieger. Ekelerregend. Ich will mit so einem Leuten nichts zu tun haben. Ich möchte, dass sie den Herrn kennenlernen, aber die dürfen nicht zu dicht an mich ran. Ich möchte mit Kühlschränken keine Gemeinschaft haben, so gerne. Gott sieht unser Herz an und er weiß ganz genau, wo wir stehen. Er weiß, welche Entscheidung wir treffen und er möchte uns allen sagen, sieh zu, dass diese Tobias in deinem Leben keinen Raum begangen. Und wenn sie das schon haben, schmeiß sie raus. Mach's wie neben mir. Schmeiß alles raus, was denen gehört. Und wenn du das nicht schaffst, ich habe mit einem Bruder jetzt, der wohnt bei mir in meinem Ort, Labö wohne ich, und er hat Krebs. Und dann sage ich, Mensch, ich glaube, es wird echt Zeit, dass du mit dem Rauchen aufhörst. Und dann sagt er, ich bin schon von 60 Zigaretten auf 8 runter. Und dann sagt er, dann fahr das weiter runter. Es geht um dein Leben, Mann. Es geht nicht darum, ob du gerettet bist oder so. Dass das Rauchen nicht schön ist, das weißt du selber. Aber du möchtest doch gerne am Leben bleiben. Und dann habe ich denen gesagt, weißt du, was der Feind mit dir vorhat? Der möchte, dass du wieder auf 60 hochgehst. Und Der möchte, dass du mühsam stirbst. Und Gott, der möchte, dass du Leuten Zeugnis gibst, dass der Herr dich freigemacht hat. Das ist unsere Entscheidung. Ich möchte noch beten mit uns. Vater im Himmel, wir alle haben mit diesem Tobias in unserem Leben zu tun. Mit diesen Versuchungen, mit diesen Angriffen. Sei es, dass wir lächerlich gemacht werden. Sei es, dass wir offen angegriffen werden. Sei es, dass wir von unseren eigenen Sünden in Beschlag genommen werden, die Kammern in unserem Leben einrichten wollen und sich da breit machen wollen. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass wir den Mut haben, uns richtig zu entscheiden. Und dass, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, sie auch durchziehen. Dass wir aber auch gnädig sind mit denen, die es noch nicht schaffen. Herr, das war bei mir ein ganz großer Mangel, viele Jahre lang. Ich habe mich überhoben über die, die gewisse Dinge noch nicht geschafft haben und war gnädig mit meinen eigenen Sünden. Und Herr, ich möchte mir erstmal an die eigene Nase fassen und dann kommt erstmal gar nichts und dann kann ich mal den Splitter im Auge meines Bruders sehen. Ich danke dir, dass du gnädig bist, dass du gut bist und dass du für jeden von uns einen wunderbaren Plan hast. Du hast Nehemia geführt und du wirst auch jeden einzelnen von uns führen. Und die Tobias und die Sambalas müssen schweigen im Namen Jesus. Amen. Gott segne euch.